Liebe Gemeinde, noch einmal Worte aus diesem Johannesevangelium im ersten Kapitel über das erste Weihnachten, das stattfand. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht an. Wie die ihn aber aufnahmen, denen gab er das Vorrecht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben, die nicht aus dem Blut, noch aus dem Willen des Fleisches, noch aus dem Willen eines Mannes, sondern von Gott geboren sind. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Liebe Gemeinde, Weihnachten 1996. Es gibt manche Endzeitpropheten, unter die ich mich nicht einreihen kann, weil ich nicht so sicher bin wie die, die sagen, es dauert nicht mehr lange, bis er wiederkommt. Wir leben ja in einer ungeheuren, spannenden Zeit. Sie alle, ob Sie wollen oder nicht, ob Sie es glauben oder nicht, ist ganz egal. Wir leben alle in der Zeit zwischen dem ersten Kommen und dem zweiten Kommen Jesu Christi. Im Glaubensbekenntnis bekennen die Christen, von dort wird er kommen. Er wird also einmal wiederkommen. Aber dann erschreckend, gewaltig, ganz anders als bei seinem ersten Kommen als Kind. Und in dieser Zeit, seit seinem ersten Kommen als Retter bis zu der Zeit seinem zweiten Wiederkommen als Richter, leben wir, du und ich. Theologischer Fachausdruck für diese Zeit, Gnadenzeit. Manche, die sagen, Gott hat wohl, wie es Schauspieler Steve McQueen zum Beispiel ausdrückt, als Regisseur seinen Film vergessen und lässt die Schauspieler ihn alleine weiterdrehen und alles geht im Chaos unter. In Wirklichkeit ist das aber nicht die Abwesenheit Gottes, was manche für Abwesenheit empfinden, sondern Geduld, große Geduld. Gnadenzeit heißt, er wartet jetzt. In dieser Zeit leben wir, nachdem er sich ganz gegeben hat für uns, dass auch wir erkennen, es reicht nicht, nur etwas zu geben. Wir geben ja so gern an Weihnachten, aber wir geben auch bei allen Geschenken, die wir geben, nur etwas von uns. Das ist der große Unterschied. Gott hat sich ganz gegeben in seinem Sohn. Und ich denke, wir sind uns schnell heute Abend einig, mehr kann man nicht geben. Und er wartet darauf, dass wir erkennen, eigentlich kann die angemessene Antwort von uns darauf auch nur sein, dass wir nicht etwas von uns geben. Schon gar nicht den Gang in den Gottesdienst, das ist ja nicht etwas von uns, sondern da will Gott uns ja beschenken. Gott dient uns ja im Gottesdienst, nicht wir ihm. Zeit können wir ihm auch nicht schenken, denn das gehört ja sowieso alles ihm. Unser ganzes Leben gehört ihm. Wenn wir das doch mehr erkennen könnten, dann würden wir nicht festhalten, was wir so krampfhaft festhalten. Wir würden sagen, das ist sowieso alles Gott. Unsere ganze Lebenszeit, unser Lebensraum, alles, was uns gehört, gehört uns doch nicht. Wir müssen es einmal hergeben. Wir dürfen es verwalten, wir dürfen es gestalten, aber wir müssen es zurückgeben an ihn. Weihnachten, das bedeutet die dramatischste Aktion der Liebe Gottes auf uns zu. Wir haben nicht nach ihm gefragt, aber er hat nach uns gefragt. Wir wurden ja sowieso nicht gefragt. Alles, was wir heute Abend genießen, das schöne Essen, die Geschenke, das Zusammensein, alles das ist unverdient, ist Geschenk, sowieso. Wir wurden nicht mal gefragt, geboren zu werden. Wir sind nun mal da, ob du 15, 14 bist hier im Raum oder 40, 50 Jahre alt. Und damit müssen wir zurechtkommen. Erstaunlich, dieses Leben auf diesem Planeten. Und das soll nun ein besonderer Planet sein, der besucht wurde vom Heiland. Denn das ist ja wirklich christlicher Glaube. Jesus ist nicht ein Mensch, der Gott wurde, sondern er ist wirklich ein Gott, der Mensch wurde. Sein Advent wäre dann wirklich ein richtiger Advent. Er kommt von außen auf uns zu. Und das ist der Unterschied. Wir wurden nicht gefragt, aber ich stelle mir das immer gerne so ganz anthropomorph, vermenschlicht vor, das Gespräch zwischen Gott Vater, Sohn und Heiligem Geist. Willst du, mein Sohn, gehen auf diese Erde, um zu werben für meine Liebe zu diesen Geschöpfen, von denen ich nichts lieber hätte, als dass sie neu mit mir erkennen, sie wollen, dass sie neu mit mir zusammen sein wollen, so wie ich mit ihnen zusammen sein will. Weihnachten, das ist Gottes verrückte Liebesgeschichte, der sich so was Verrücktes ausdenkt, weil er uns nicht vergessen kann. Weil er nicht, wie es ein sächsischer Kaiser einmal gesagt hat, macht doch euren Dreck alleine, sagt, sondern weil er uns nachgeht. Das ist Gottes Liebesgeschichte zu uns, seinen Geschöpfen. Haben wir Weihnachten so schon mal bedacht? Ich kenne kein schöneres Gedicht als das, was ich Ihnen auf dem Liedblatt abgedruckt habe. Deswegen können wir es jetzt gemeinsam uns ansehen, wenn ich es lese. Es heißt Geburt, ist von einem Schweizer Pfarrer, Kurt Marti, der auch Dichter ist, und es geht so. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Zeugung, und die mich zeugten, wurden auch nicht gefragt bei ihrer Zeugung. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ich wurde nicht gefragt bei meiner Geburt, und die mich gebar, wurde auch nicht gefragt bei ihrer Geburt. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und der sagte ja. Ohne uns jetzt in Gott hineinzuversetzen, ist das auch schon für uns einfach menschliche Erfahrung, menschliche Urerfahrung. Stimmt doch. In einen Satz geballt und verdichtet. Diesen Satz können wir alle unterschreiben, wie wir hier sitzen. Ich wurde nicht gefragt, ob ich überhaupt leben wollte. Ich wurde nicht gefragt, ob ich als männlich oder weiblich geboren werden wollte. Ich wurde nicht gefragt, welche Hautfarbe ich haben würde. Ob ich lieber bevorzugt in Europa oder in Asien leben würde, im 20. Jahrhundert oder im 15. Ich wurde nicht gefragt. Ich habe auch keine Vorstellung von Intelligenz und Körperkraft gehabt. Niemand wurde gefragt. Auch in Bereichen sogar, die uns ganz tief prägen, wurden wir nicht gefragt. Wir konnten uns nicht unser Temperament aussuchen. Ob wir mal so kontaktfreudige Menschen sein würden, nach dem Motto, seid umschlungen Millionen oder Einzelgänger, Grübler. Ob wir fröhliche Menschen sein würden, so von Natur aus zumindest, oder mehr so deutsche Dichter- und Denkertypen, so schwermütig, melancholisch. Niemand wurde gefragt. Und dann geht das Gedicht von Kurt Marti seltsam weiter. Niemand wurde gefragt, außer dem einen. Und nun achten Sie mal darauf, das gehört zur Eigenart dieses Dichters, dass er alle Worte bisher klein geschrieben hat. Ist Ihnen das aufgefallen? Aber da ist diese Ausnahme, der eine, der Großgeschriebene, außer dem einen, ist groß geschrieben, unter den Kleingeschriebenen, unter uns Kleingeschriebenen. Gibt es diesen einen, der gefragt wurde, dann sitzt er auf diese Weise zum Beispiel nicht mit uns in einem Boot. Dann gehört er auf die andere Seite. Er ist freier als wir. Das ist das Erste. Freiheit Gottes. Wir können uns das ganz menschlich vorstellen. Ich bin sicher, dass wir da nicht falsch liegen. Wie Gott, der Vater und der Sohn, der eine, großgeschriebene, nebeneinander stehen, wie der Vater dem Sohn die Augen öffnet, ihn hellsichtig und wissend macht. Wie er ihn zum Beispiel seine Zukunft sehen lässt, wenn er Ja sagen würde. Zum Beispiel so. Siehst du den Mann an einer Säule angepflockt, um ihn herum grinsende Henkersknechte halten Peitschen in der Hand, in die Enden der Riemen mit Bleikugeln geflochten und nun schlagen sie zu. Blutüberströmt steht er da. Alles, was in den Folterkammern der menschlichen KZs aller Jahrhunderte geschah, bis in dieses blutigste 20. Jahrhundert, das ist ja das blutigste aller Jahrhunderte auf Erden gewesen bis jetzt. Aller Sadismus ist hier jetzt zusammengeballt. Siehst du, fragt Gott der Vater seinen Sohn, siehst du diesen Mann dort angepflockt? Das ist dein Leben, das ist dein Sterben. Willst du das? Du bist gefragt. Siehst du den Mann, den man dort an das Kreuz heftet, der den schimpflichsten Tod erleiden soll, den die Welt kennt? Er wird in die Nacht hinausschreien, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Siehst du den, der dort so elend verendet, über dem sich sogar die Gottesfinsternis zusammenballt? Das ist dein Leben und Sterben. Willst du das? Du bist gefragt. Niemand wurde von uns so etwas gefragt, außer dem einen. Und nun hat der Dichter Kurt Marti einen Zeilenabstand hineingebracht. Sehen Sie das in das Gedicht? Einen großen Zeilenabstand. Außer dem einen. Und dann kommt ein großer Abstand. Das ist wie eine Pause, wie ein Spannungsmoment. Himmel und Erde halten gleichsam den Atem an. Da fällt in die atemlose Spannung, wie diese Antwort auf diese Frage nun ausgehen wird, das eine alles verwandelnde, alles lösende, alles erneuernde Wort. Und der sagte ja. Liebe Gemeinde, deswegen sitzen wir heute Abend hier. Deswegen ist die Geduld Gottes noch nicht zu Ende, weil er ja gesagt hat. Das heißt ja zu uns, wirklich ja, zu dir und mir, ja. Und nicht nein, das ja ist die Weltenwende. Er hätte zu uns gleichgültigen Menschen doch auch nein sagen können. Philosophen wie Heidegger, ein Deutscher, hat zum Beispiel uns als geworfen in die Welt beschrieben. Wir sind Geworfene. Das heißt, wir sind nicht gewollt. Wir sind ungewollt. Wir sind sinnlos, ziellos. Aber der eine, verstehen Sie, der hat uns an Weihnachten gewählt. Das heißt, er will uns, er sagt ja zu uns. Wir sind nicht sinn- und ziellos. Wir sind gewollt. Er möchte, dass wir zusammen in Kontakt kommen. Das müsste doch etwas Begeisterndes sein als Thema, wenn es den großen Gott wirklich gibt, dass er herunterkommt, um dir und mir von Mensch zu Mensch auf unserer Ebene zu begegnen. Das ist doch interessant. Das ist doch wirklich interessantes Thema. Das ist doch nicht langweilig. Nun steht er da und er ist der Mittler geworden zwischen uns und Gott. Und in seinem Namen dürfen wir uns wieder Gott nahen. Und er sah so ganz anders aus, als sich auch Menschen seiner Zeit ihn sich vorgestellt haben. Ein Theologieprofessor führt eine Reisegesellschaft durch das gelobte Land. Fromme Leute, die nach Israel pilgern, die wollen erhabene Gefühle durch ihre Seele ziehen lassen. Sie waren schließlich unterwegs auf des Heilands Spuren. Gestern haben Sie vielleicht in der Tagesschau gesehen, mit was für Ehrfurcht jetzt besonders in diesen Feiertagen die frommen Touristen aller Welt sich in Bethlehem unter das kleine Eingangstor bücken, um in die Geburtskirche zu gehen. Manchmal flog auch diesen Touristen von uns hier ein heiliger Schauer den Rücken hinab und der Theologe zieht mit ihnen durch ein kleines jüdisches Dorf. Auf der Gasse spielen Kinder im Staub, zerlumpt und mit zerrissenen Kitteln. Unter ihnen ein Kleiner mit dunklen Augen, verschmutzt. Unter der Nase sieht er besonders unappetitlich aus. Und unser Professor greift sich eben diesen Jungen, stellt ihn in die Pilgergruppe und sagt mit Nachdruck: So hat er ausgesehen. Der eine. Er, Jesus. War das ein Schock? Die ganze erhabene Stimmung war verflogen. So hat er ausgesehen. Wie dieser zerlumpte, vom Spielen dreckige Junge, ganz ohne Heiligenschein. Wahrer Mensch, Gott ins Fleisch gekommen, uns auf die Pelle gerückt, unter die Haut. Wahrer Mensch, wenn man diesen Jesus von einem Arzt damals hätte röntgen lassen können, hätte man festgestellt, derselbe Knochenbau wie du und ich, dasselbe Nervensystem, derselbe Kreislauf, dasselbe Herz, dieselben Lungenflügel und Nieren. Menschen, Mensch wie wir. Da ist nichts, was ihn unterscheidet. War es heiß, hatte er Durst, wie du und ich. War es kalt, fror er, wie du und ich. Wenn man ihn schlug, empfand er Schmerzen, wie du und ich. Wenn man ihn peitschte, floss Blut. Und wenn man ihn ans Kreuz schlug, dann starb er. Ein Mensch wie wir. Das muss man ganz realistisch und hart sagen. Das Wort wurde Fleisch. Aber die Chance da drin ist, dann kann auch keiner mehr sagen, Gott, du verstehst mich nicht. Du bist so weit weg. Und zugleich, dieser ganz wirkliche Mensch steht vor uns, gleichzeitig als Vertreter Gottes. Er ist Gottes Anwesenheit bei uns. Und das haben die alten Glaubensbekenntnisse wunderschön auf den Punkt gebracht. Wahrer Mensch und wahrer Gott, ungetrennt und unvermischt. Licht vom Licht und doch uns ganz nah. Was bringt er? Er bringt das Evangelium. Dazu ist er gekommen. Gute Nachricht heißt das. Oder ganz volksnah, gutes Geschrei. Und die Nachricht, wie lautet die? Keine neue wissenschaftliche Erkenntnis oder so, sondern ganz schlicht, ihr könnt jetzt nach Hause kommen. Heim zum Vater. Er vergibt euch. Ihr könnt zurück. Und die Reaktion? Wie hätten Sie reagiert? Wie hättest du reagiert? Wie hätte ich reagiert? Damals auf der staubigen Landstraße zwischen Jericho und Jerusalem oder so. Wären wir ihm begegnet? Das ist das Verblüffende, das ist das Erstaunliche, dass auf diese wahrhaft frohe Botschaft kommt nach Hause, die Menschen beleidigt, ausgesprochen beleidigt reagiert haben. Das Wort von der Vergebung, unerträglich. Hätte er vielleicht nur kritisiert, gemahnt, geschimpft, hätte man vielleicht gesagt, ja, das ist mal wieder richtig nötig, dass einer kommt und uns mal wieder richtig die Meinung geigt. Aber dass er sagt, eure Sache ist so verloren, dass ihr euch nicht mehr selber helfen könnt. Euch kann nur noch vergeben werden. Was für eine Beleidigung. Das trifft unsere Menschenwürde ins Mark. Hätte er gesagt, ihr seid krank, ihr braucht einen Arzt, hätten wir akzeptiert. Hätte er behauptet, ihr seid ungebildet, ihr braucht guten Pädagogen, hätten wir akzeptiert. Wir stellen ja hohe Forderungen an die Lehrer unserer Kinder. Aber ihr seid so total verloren, dass ihr nur noch durch die Vergebung geholfen bekommen könnt. Da werfen wir uns in die Brust und sagen voller Stolz: Wenn wir etwas ausgefressen haben, machen wir es selber wieder gut. Wir werden das schon wieder auslöffeln, was wir uns eingebrockt haben. Wir müssen selber für unsere Fehler gerade stehen. Dafür stehen wir gerade. Ehrenwort. Wenn aber jemand daherkommt und sagt, euch hilft nur noch Vergebung, das ist eine Unverschämtheit. Das ist unter unserer Menschenwürde. Mit dem anderen Text möchte ich uns helfen. Vielleicht sagen Sie, ja, damals, da konnten die Menschen natürlich vielleicht noch so eine Botschaft akzeptieren. Da ging es denen ja noch schlecht. Aber heutzutage haben wir ihn doch gar nicht nötig, oder? Wir sind doch so hoch entwickelt. Dahinein empfand ich sehr aufregend diesen modernen Weihnachtstext, den von einem anderen Dichter, Armin Jure, den ich Ihnen rechts abgedruckt habe. Und wir wollen uns fragen, ob wir es nach dem, was wir hier hören, nicht auch sagen können: Lasst uns gehen nach Bethlehem. Unsere Zeit. Es begab sich aber zu der Zeit, da die Bibel ein Bestseller war, übersetzt in 197 Sprachen und das Neue Testament noch 60 Mal mehr, dass alle Welt sich fürchtete vor selbstgemachten Katastrophen, Inflationen, Kriegen, Ideologien, radioaktiven Regenwolken und Raumschiffflottillen, die spurlos verglühten. Als die Menschenmenge auf dem Weg war, ungeheuer sich vermehrend, hinter sich die Vernichtungslager der Vergangenheit, vor sich die Feueröfen des Fortschritts, und alle Welt täglich geschätzt und gewogen wurde, ob das atomare Gleichgewicht stimme, hörte man sagen: Lasst uns gehen nach Bethlehem. Ich denke, es ist uns klar, dass wir umkehren müssen, ehe es zu spät ist. Wohin sollen wir denn gehen? Wohin sollen wir umkehren? Heute, an Weihnachten 1996, geht erneut der Aufruf in diesen Gottesdiensten an uns: Kehrt um nach Bethlehem. Kehrt um zu ihm. Dann können wir neu beginnen. Aber diese unbequeme Botschaft können wir uns nicht ersparen, dass wir erst umkehren müssen, bevor wir dann die neue Richtung bekommen. Heute Abend geht neu die Einladung, neu wirklich Weihnachten werden zu lassen in uns. Das bedeutet, jeder von uns ist eingeladen, sein Leben ein Bethlehem sein zu lassen, in dem Gott ankommt. Sein Leben eine Krippe sein zu lassen, in das Gott hinein sich legt. Das könnte zum Beispiel sein, indem du und ich heute Nacht, wenn alle anderen schon schlafen und bist noch wach, anfängst, zu diesem Jesus einmal persönliche Worte zu sagen, zu ihm sprechen, ganz einfach so, wie es dir ums Herz ist, mit deinen Worten, die du ihm schon lange mal sagen würdest. Jesus, wenn du wirklich lebst, wenn du wirklich in diesem kleinen Kind versteckt so eine gewaltige Botschaft hattest, wenn du wirklich der Weg zurück zum Vater, der Weg zurück zur Heimat, der Weg zurück nach Hause bist, dann möchte ich dich kennenlernen und diesen Weg auch gehen lernen. Das wäre zum Beispiel eine Möglichkeit, mit ihm anzufangen, wieder ins Gespräch zu kommen. Gott sehnt sich jedenfalls danach, sein Wort, Jesus Christus, ist sein letztes Wort an uns. Denn mehr kann man nicht geben als sich selbst. Und in Jesus Christus hat Gott sich selbst ganz gegeben. Wollen wir uns doch auch ganz ihm geben, damit er unser Leben am Ende dieses Jahrhunderts, das so angeschlagen und so verloren ist, wie wir es alle wissen, wieder heil macht und etwas ganz Neues anfängt. Dann bekommen wir eine lebendige Hoffnung und wir werden Menschen, die wie er den Strömungen widerstehen können, stabile Persönlichkeiten, die Nein sagen können, wo es nötig ist, und einen festen Standpunkt haben. Dann werden wir Menschen, wie die Welt sie braucht. Menschen, die auch ein Geschenk sind an ihre Umwelt. Er schenkt sich uns, schenken wir uns ihm. Dann macht er uns zu einem Geschenk für andere. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, kann unsere Herzen und Sinne bewahren in Jesus Christus, unserem Herrn. Amen.